dazu sagen, du hör mal zu, wenn ich jetzt zu Hause für die Familie zurückstecke, wenn ich in meiner Karriere zurückstecke, das möchte ich gerne bezahlt haben. Das sind ja schon Forderungen, wo vielleicht der eine oder andere auch sagen würde, aber das machst du doch aus Liebe. Ja, ich glaube, es ist immer sehr schwierig, die Themen Liebe und Finanzen voneinander zu trennen. In echt, für mich sind Liebe und Finanzen nicht trennbar.
Saskia Schlemmer, die Scheidungsanwältin.
Also was mich immer sehr erschreckt, ist, dass es für ganz viele ganz normal ist, ja, dass die Frau in Elternzeit geht, dass die Frau in der Zeit von ihren Ersparnissen lebt. Ich persönlich glaube daran, dass wir in unserem Leben definitiv einen Menschen finden, der zu uns passt.
Aus Angst, mit jemandem zusammen zu sein, ist immer das schlechteste Rezept für eine erfüllte Beziehung.
Was in einem Jahr passieren kann, das merke ich ja auch immer bei meinen Frauen, ja, auch wenn die beispielsweise verlassen werden, das ist gigantisch. Wenn du wirklich in dieser Situation bist und sagst, ich möchte da jetzt raus, ich möchte ein neues Leben anfangen, dann sieh wirklich, dass es ein Prozess ist.
Wenn man jetzt gerade vielleicht dasteht und sich denkt, fuck, ich habe einfach die letzten 10 Jahre mich um nichts gekümmert. Ich habe das irgendwie alles laufen lassen. Bin jetzt vielleicht auch verheiratet, habe Kinder und habe keinen Ehevertrag, habe einfach vertraut, hab einfach alles gemacht. Was würdest du sagen, ist da wichtig?
Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in dieser Folge heute ist die wunderbare Saskia Schlemmer bei mir zu Gast, die Scheidungsanwältin. Und Saskia Schlemmer ist Anwältin für Familienrecht. Sie ist spezialisiert vor allen Dingen auf Scheidungen und Trennungen, aber auch wirklich darin, Frauen darin zu empowern, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und wir sprechen unter anderem darüber, was ist eigentlich wichtig, was sind die Gespräche, die geführt werden müssen, bevor geheiratet wird. Was sind die Gespräche, die eigentlich beim ersten Date geführt werden sollten, damit man nicht so viel Zeit verschwendet mit jemandem, wo man dann ein Jahr oder 2 Jahre später feststellt, scheiße, wir haben wirklich komplett unterschiedliche Vorstellungen davon, was uns eigentlich wichtig ist. Und ich rede mit ihr darüber, was müsste eigentlich in einem Ehevertrag, sind Eheverträge eigentlich wichtig? Wenn ja, warum? Wie können wir Frauen anfangen, Forderungen zu stellen? Vor allen Dingen auch, wenn wir zu Hause sind und das Familienmanagement übernehmen und uns um die Kinder kümmern. Was ist dann eigentlich wichtig? Wie kann das kompensiert werden? Also wir sprechen über Themen, wo bei vielen Frauen erstmal so ein Gefühl irgendwie kommt, so diese unangenehmen Gespräche führen zu müssen. Und gleichzeitig sind sie aber so elementar wichtig. Deswegen bitte hör dir diese Folge an. Schick sie an deine Freundinnen weiter. Weil das sind einfach Gespräche, die wir führen dürfen, die wir lernen, führen zu dürfen als Frauen. Und das ist einfach so enorm wichtig, auch für alle Männer, die hier zuhören. Bitte bleibt dran, hört zu, weil es geht hier wirklich darum, wie wir es schaffen können, auch als Gesellschaft auf Augenhöhe zu sein und faire Beziehungen zu führen. Weil das ist natürlich irgendwie der erste Schritt, um auch einfach glücklich zu sein als Paar. So. Also ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Viel Spaß einfach. Let's go. Ich freue mich so sehr, Saskia, dass du heute hier bist bei mir im Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Happy, holy and confident. Willkommen. Wie geht's dir?
Ja, vielen Dank, liebe Laura. Ich freue mich auch wirklich sehr und ich war auch ein bisschen aufgeregt. mir geht's gut, tatsächlich. Bei uns ist schönes Wetter und bei mir ist alles gut.
Voll schön. Du hast ja gerade erzählt, du hattest jetzt gerade deinen Book Launch letzte Woche. Wie fühlt sich das an?
Große Erleichterung tatsächlich. Das war doch eine Anspannung, so ein Event zu organisieren, noch neben dem Rest, den ich mache, neben Kanzlei etc. pp. Familie. Und ich habe auch zu einer Freundin gesagt, es war so ein bisschen wie, wenn man heiratet und dann hinterher alles vorbei ist, dann fällt man in so ein Loch. Und so habe ich mich am Wochenende tatsächlich auch gefühlt, dass so die ganze Anspannung abgefallen ist und jetzt wieder ein bisschen Normalität einkehrt.
Voll schön, das kenne ich. Was würdest du sagen, was ist deine
Vision? Wofür gehst du los? Was ist so das Thema, was dir so richtig im Herzen brennt, wo du sagst, dafür stehe ich auf, das ist das, was ich irgendwie beitragen möchte in der Welt? Was ist dein Purpose?
Kurz und knapp, dass Frauen anfangen, Forderungen zu stellen und für sich einzustehen. Ich glaube, das würde ich jetzt einmal so allgemein zusammenfassen. Speziell natürlich jetzt in meinem Thema rund um das Thema Ehe und Scheidung. Aber ich glaube, generell merke ich doch immer wieder, dass so dieses, das Grundthema, Frau, wach auf, Frau, steh für dich ein und stell Forderungen. Das ist, glaube ich, das, ja, wo ich total für brenne und was ich in die Welt hinausbringen möchte.
Woher kommt das bei dir? Was ist da, hast du da deine eigene Geschichte irgendwie auch dahinter? Oder wie kommt das, dass du so sehr dafür brennst?
Also ich muss sagen, dass ich in meinem Arbeitsalltag immer wieder Dinge erlebe, wo ich wirklich fassungslos bin. Ja, also kann ich dir wirklich irgendwie gefühlt, egal an welchem Tag wir, glaube ich, jetzt dieses Gespräch hatten, könnte ich dir eine aktuelle Geschichte erzählen. Ja, auch gerade tatsächlich von meinem 9 Uhr Gespräch heute Morgen, wo ich immer wieder sehe, boah, das fällt uns Frauen verdammt schwer. So, und so die ganze Geschichte drumherum, die ist ja eigentlich auch entstanden, natürlich durch meinen Arbeitsalltag, wobei dieses bitte überlegt euch zum Beispiel, bevor ihr heiratet, was das eigentlich bedeutet. Das ist schon tatsächlich ein bisschen länger in mir, weil ich auch meine eigenen Hochzeitsvorbereitungen, wo auch Freunde im Bekanntenkreis geheiratet haben, gemerkt habe, dass sich irgendwie keiner damit auseinandersetzt. Und ich immer gedacht habe, hey, wir haben alle einen Geburtsvorbereitungskurs und sowas bräuchte es eigentlich auch für die Ehe. Das heißt, das ist tatsächlich schon ein bisschen älter, ja, so diese Grundidee, die ich da einfach habe oder wofür ich rausgehe. Aber natürlich intensiviert sich das tatsächlich jeden Tag durch meinen Arbeitsalltag.
Krass. Was würdest du sagen, sind die Hauptthemen, bevor man heiratet, womit man sich auseinandersetzen sollte im Idealfall? Also was wäre in deinem Ehevorbereitungskurs, wenn es so eine Art Geburtsvorbereitungskurs geben würde für die Ehe, was wäre da drin?
Ich glaube, das Allerwichtigste, das ist erst einmal, dass man mit seinem Partner wirklich jetzt ganz unjuristisch gesprochen sich hinsetzt und sagt, was sind eigentlich unsere Lebensvorstellungen? Wie wollen wir beide miteinander leben? Und das nicht nur an der Oberfläche gekratzt, sondern wirklich, ich sage mal so echter Deep Talk, ja, wie stellen wir uns das ganz konkret vor? Wie viele Kinder wollen wir haben? Ja, man sagt ja auch immer, das ist so ein No-Go, ja, auch beim ersten Date. Und ich denke mir so, nein, das ist eigentlich genau das Wichtige, weil wir haben alle keine Zeit zu verschwenden. Wir wissen eigentlich alle genau, was wir wollen. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu überlegen, stimmen meine Vorstellungen vom Leben mit die oder mit denen von meinem Partner überein? Da merke ich tatsächlich, dass das irgendwie ja so ein bisschen totgeschwiegen wird in unserer Gesellschaft, dass überhaupt nicht über wichtige Sachen, auch zum Beispiel Finanzen, ja, wie machen wir das? Was ist denn eigentlich für uns Beziehung? Wirtschaften wir gemeinsam? Sehen wir uns als Team oder sehen wir uns getrennt an? So diese Sachen, um die es ja eigentlich letzten Endes geht, dass man die wirklich ehrlich miteinander bespricht. Wie gesagt, angefangen von, wenn wir jetzt zusammen sind, wenn wir zusammenziehen, wie wirtschaften wir, wie teilen wir die Finanzen auf, wer übernimmt was, teilen wir Beispiel quartal auf anhand des Einkommens oder machen wir immer 50-50, was empfinden wir denn als gerecht, ja? Wenn einer mehr Geld verdient, fährt man dann gemeinsam in den Urlaub oder macht dann jeder seinen eigenen Urlaub, weil der eine vielleicht sich gar nicht das andere leisten kann. So, und das dann eben wirklich fortschreitend mit, ja, was ist, wenn wir weitergehen? Was ist, wenn wir heiraten? Was ist, wenn wir Kinder bekommen? Wer übernimmt dann da die Aufgaben? Wer tritt beruflich zurück? Und welche Folgen hat das wirtschaftlich?
Super spannend. Was glaubst du, woran liegt es, dass so viele diese Gespräche nicht führen?
Angst vor der Wahrheit, Angst, Dinge auszusprechen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Grund, warum solche Gespräche nicht geführt werden und vielleicht auch immer, dass man dann in eine ja bestimmte Schublade gesteckt werden würde. Also gerade zum Beispiel auch ja, zu sagen, du hör mal zu, wenn ich jetzt zu Hause für die Familie zurückstecke, wenn ich in meiner Karriere zurückstecke, das möchte ich gerne bezahlt haben. Ja, das mache ich nicht umsonst. Das sind ja schon Forderungen, wo vielleicht der eine oder andere auch sagen würde, ja, Moment mal, aber das machst du doch aus Liebe. Ja, ich glaube, es ist immer sehr schwierig, die Themen Liebe und Finanzen voneinander zu trennen, in echt, ja, im realen Leben. Aber der Versuch ist immer da und am Anfang ist es vielleicht ja auch irgendwie unpassend, direkt zu sagen, für mich sind Liebe und Finanzen nicht trennbar. Ich glaube, daran liegt das.
Wow, super spannend. Mega spannend. Was würdest du sagen, wie kann man lernen, mit diesen Ängsten umzugehen? Oder was, also gerade auch als Frau, wie du sagst, Forderungen, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, pass auf, ich bekomme die Kinder als Frau, ich werde stillen, ich werde weniger Zeit haben, meinen eigenen beruflichen Weg zu gehen. Also diese Forderung zu stellen, das kompensiert zu bekommen, wie würdest du Frauen da drin bestärken, diesen Weg auch zu gehen?
Also ich glaube letzten Endes, dass es sich durch die Zeit vielleicht auch verändern wird, dass der Gedanke, ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen, dass Frauen sich auch um Finanzen kümmern sollen. Ich glaube, das ist so seit, ja, es wird immer ein größeres Thema, immer populärer. Und ich glaube, so die Veränderung hat so, weiß ich nicht, vor 8 Jahren ungefähr so richtig angefangen. Denn natürlich auch dadurch Social Media, dass man irgendwie, dass jeder so ein bisschen den Satz gelehrt bekommen hat, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Ja, so nach dem Motto, setzt euch selber hin. Und ich glaube, dass auch hier gerade in diesem Bereich, dass wir vielleicht jetzt an dem Punkt sind und erkennen müssen, dass das vielleicht alles ganz auf den ersten Blick ganz interessante Floskeln sind, wobei ich da auch eine ganz andere Meinung tatsächlich zu habe. Aber wenn wir eben sagen, Moment mal, wir leben zwar im Jahr 2024, wir sind schon sehr weit fortgeschritten und ich glaube auch, Gleichberechtigung schreitet jeden Tag voran, aber letzten Endes eine Veränderung für die Frau ist gesellschaftlich noch nicht so, dass wir sagen können, ja, gerade wenn man eben Familie haben möchte, dass wir vollständig alles alleine wuppen können. Ich glaube, hier müssen wir vielleicht nochmal so ein bisschen umdenken und wirklich sagen, okay, das ist ein echter Job, ja, und wir dürfen hierfür auch Forderungen stellen. Also das ist erlaubt, das ist in Ordnung, dass man das sagt. Ich glaube, wenn sich da etwas verändert, stehen Frauen mehr für sich ein. Und ich glaube, das ist so, dass wenn wir im Kollektiv daran zusammenarbeiten, dass wir wirklich alle diese Meinung mehr oder weniger vertreten, dass das eben etwas Bedeutsames ist. Ich glaube, dann wird sich das auch in den einzelnen Köpfen mehr verankern.
Ja, total spannend. Ich habe eine gute Freundin von mir, die haben 4 Kinder zusammen. Und sie hat dann irgendwann ganz beiläufig gesagt, dass sie stillt und natürlich kriegt sie die Zeit, die sie stillt, von ihrem Mann zurück, in Form von, dass er die Kinder dann nimmt danach und sie wieder Zeit hat für sich, wo sie dann ihre Sachen machen kann. Und ich war so, wow, wie cool. Also auf die Idee bin ich damals gar nicht gekommen. Dieses Einfordern von diese wahnsinnige viel Zeit, die man ja einfach auch damit verbringt, zu stillen, ist natürlich wunderschön, aber gleichzeitig ist es auch ein krasses Sacrifice, oder wie sagt man auf Deutsch, ein krasses Opfer, was man natürlich bringt in dem Moment, körperlich, zeitlich. Ich finde das so spannend, was du sagst. Und ich merke aber auch in mir, wie das richtig arbeitet und wie auch in mir so dieses Gefühl ist, so, okay, darf Frau das, ne? Also ist da, irgendwie ist in uns ja schon noch wie so eine Art, was ist es denn in uns Frauen, dass wir so eine Angst davor haben, Forderungen zu stellen, für uns einzustehen und, jetzt, wenn wir wirklich über Gleichberechtigung sprechen, ne, wirklich diese Gleichberechtigung richtig einzufordern und dann auch damit umzugehen, dass es erstmal unangenehm ist, weil natürlich von der anderen Seite, für die es natürlich immer sehr, sehr bequem ist, dass wir nie Forderungen gestellt haben, da natürlich erstmal so ein Gegenpush wahrscheinlich kommt.
Ich glaube tatsächlich, es ist zu normal geworden. Ja, es haben sich alle daran gewöhnt, alle Beteiligten, dass das irgendwie auch unser Job ist, ja, dass wir ja in diese Rolle mehr oder weniger auch hineingeboren werden und dass man gar nicht darüber nachdenkt, weil auf der anderen Seite hat es ja vielleicht auch was Befremdliches zu sagen, ich möchte auf der einen Seite natürlich für mein Kind da sein, ich möchte alles geben, aber auf der anderen Seite sehe ich auch eben, dass das Nachteile bringt. Ja, es ist ja immer sofort negativ assoziiert und dass man dann sagt, wieso machst du das nicht gerne? Ich hatte auch mal einen interessanten Beitrag bei LinkedIn gelesen, wo dann auch gesagt wurde, also so nach dem Motto, diese Zeit ist das Wertvollste und Tollste, was es gibt. Ja, das stimmt, aber es gibt ja auch einfach Jobs, die verdammt viel Spaß machen, ja. Und ich glaube einfach, dass man da immer noch wieder vielleicht sich auch darauf besinnen muss, dass am Ende für eine Familie oder für ein Kind, dass ja dann immer doch zwei da sind, die Verantwortung übernehmen müssen. Und letzten Endes, wie Rollen aufgeteilt werden, wie Aufgaben auch verteilt werden. Ich glaube, das sollte jedes Paar für sich entscheiden, ja, egal mit Trauschein oder ohne. Aber der Preis, der nun mal dann auch in Geld zu bemessen ist letzten Endes, der sollte doch so oder von beiden gleichermaßen gezahlt sein. Also was mich immer zum Beispiel wieder erschreckt, ist, dass es für ganz viele ganz normal ist, ja, die Frau und der Mann, die waren beide vorher, bevor sie sich für ein Kind entschieden haben, in einer in ihrer Position, haben beide ihr Geld verdient, haben 50-50 gemacht, jeder hat mehr oder weniger getrennte Kassen so. Und dann kommt aber eben ja dieser Wendepunkt, und zwar die Geburt des ersten Kindes. Und für wie viele es normal ist, dass die Frau in Elternzeit geht, dass die Frau in der Zeit von ihren Ersparnissen lebt, dass die Frau quasi, die sowieso auch in der Elternzeit weniger Geld bekommt, trotzdem mehr oder weniger sich auch an allen Kosten so gut es geht, gleichermaßen beteiligt, da habe ich schon gedacht, da läuft doch irgendwas schief. Und wenn ich dann auch frage, ja, aber wie haben Sie das denn besprochen? Oder gibt es da nicht irgendwie eine Vereinbarung, dass man dann da ja neue Regelungen aufstellt? Und da habe ich dann immer wieder gemerkt oder merke ich immer wieder, dass das überhaupt gar nicht so gesehen wird, sondern dass das als normal empfunden wird. Und da bin ich doch immer wieder sehr erschrocken tatsächlich.
Ja, es ist krass einfach. Zeit, dass sich da auf jeden Fall was verändert. Und ich glaube, die Veränderung kommt ja vor allen Dingen auch durch diese Erlaubnis, ne, die man sich, also erstmal durch das Bewusstsein, durch die Erlaubnis, die wir uns selber geben, da eben auch für uns einzustehen. Was würdest du denn sagen aus deiner Praxis, was sind oder in welcher Form führt man diese Gespräche am besten? Weil ich mir vorstellen kann, ja, das sind ja für viele erstmal unangenehme Gespräche, weil es wirklich darum geht, ne, für sich selber einzustehen, die Angst davor vor Ablehnung, vor Bewertung auch. Wie hast du Tipps, wie man sich diese Gespräche, sich darauf vielleicht vorbereiten kann, was man für einen Rahmen setzen kann, damit diese Gespräche möglichst konstruktiv verlaufen und im Idealfall, ne, dass es danach wirklich auch im Idealfall vielleicht eine schriftliche Einigung gibt, auf die sich beide verlassen können.
Also was ich schon immer wieder auch da merke, ganz radikal, es ist verdammt hart, solche Gespräche zu führen, ja, da wirklich auch ans Eingemachte zu gehen. Es kann Zucker schlecken und das macht man auch nicht mal irgendwie ja bei einer Date Night so nebenbei, sondern wenn beide ihre Vorstellungen, gerade wenn es auch ums Geld geht, auf den Tisch legen, dann sieht man ja auch, was der andere wirklich denkt. Und wenn du da natürlich vollkommen unterschiedlicher Meinung bist, ja, weil ich sag mal so, es fängt ja schon damit an, was ist denn gerecht? Ist eine 50-50-Aufteilung gerecht oder ist quotal vom Einkommen? Ist das gerecht? Das ist ja auch schon eine Empfindungssache, wo mehrere unterschiedlicher Meinung sein können. Und ich glaube, es ist wirklich schwierig, ja, da bei unterschiedlichen Wertevorstellungen hinter einen Konsens zu finden, was nicht unmöglich ist, aber was einfach schwierig ist. Und das, was das Allerwichtigste ist, Verständnis für den anderen. Also wirklich sich in die Lage hineinzuversetzen. Warum denkt er das? Warum fühlt er das? Und ich glaube, dass man auch da ja mehr oder weniger auch an den Partner appellieren kann. Ich sage immer, stellen Sie sich mal vor, wie würde sich Ihr Leben weiterentwickeln, wenn Sie beispielsweise keine Kinder bekommen würden. Also ich mache da schon einen Unterschied. Paare, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden, haben natürlich ganz andere Grundvoraussetzungen als die, die sich für eine Familie entscheiden. Das ist eigentlich quasi wirklich, ja, der entscheidende Unterschied, wo dann einfach unterschiedliche Regelungen getroffen werden müssen und wo man natürlich auch meiner Meinung nach, also wenn jetzt eben Familie geplant ist, auch in vielerlei Hinsicht sich deutlich schwerer tut, Kompromisse zu finden, wenn man eben nicht die gleiche Vorstellung hat. So. Und deswegen über diesen Teil rede ich auch, weil ich glaube, das ist eben das Einschneidende auch für uns Frauen, wo wir immer noch Nachteile haben. Es ist etwas anderes, wenn ich eben familiär gebunden bin oder nicht. Das muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Und deswegen sage ich da immer, überlegen Sie bitte, wie Ihr Leben verlaufen würde, wenn Sie keine Kinder hätten. Was wäre dann anders? Welche Möglichkeiten, welchen Fortschritt in Ihrer beruflichen Laufbahn würden Sie dann machen? Wohin würden Sie kommen? Und das muss man sich auch einfach mal faktisch wirklich ausrechnen, was es bedeutet, in Elternzeit zu gehen, Teilzeit zu arbeiten. Ja, was heißt das unterm Strich? Und das ist, finde ich, dann doch immer ein Argument, wo der andere das auch nachvollziehen kann oder dann zum Beispiel auch weitergehen. Dass man dann sagt, ich bekomme dann auch oft das Argument, ja, aber dafür habe ich ja das Gesetz, da gibt es ja Ausgleichsansprüche. Das Problem ist aber, dass ja diese ganzen, die Rückschritte, die man mehr oder weniger macht durch die Familie, dass man einsteckt, dass sich das eben fortsetzt in der Zeit, wo ich nicht beruflich aktiv war, wo ich mich nicht fortgebildet habe, das wirkt sich natürlich auf mein gesamtes Leben aus. Ja. Und ich glaube, dass man da einfach auch bei dem anderen nur hoffen kann, dass dafür Verständnis da ist. Ja, wenn nicht, wird es wirklich schwierig. Und sonst sage ich immer, wenn man keine Lösung findet oder wenn man das nicht sieht, trotzdem Kinder haben will, dann führt meiner Meinung nach kein anderer Weg daran vorbei, als wirklich jede anfallende Aufgabe 50-50 vollkommen paritätisch aufzuteilen. Das wäre meiner Meinung nach immer die Alternative. Und dann höre ich dann ganz oft, ja, das kann ich aber nicht in meinem Job, das geht ja nicht. Und dann sage ich, okay, aber wenn das nicht in dem Job nicht geht, ja, aber man das andere haben will, dann braucht man dann natürlich eine Kompensation für den anderen, ja. Und das hat auch was mit Anerkennung zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man sagt, ich sehe, dass du mir den Rücken frei hältst. Ich sehe, dass du für die Familie alles gibst. So, und das ist vielleicht auch eine Sache, die manchmal schwerfällt zu beziffern, aber die letzten Endes damit ganz viel zu tun hat. Anerkennung und Wertschätzung.
Ja, super spannend. Super spannend. Du hast vorhin gesagt, bei dem Punkt, wo es darum geht, ne, dass Frauen auch anfangen, sich um ihre eigenen Finanzen zu kümmern, hast du gesagt, du hast da eine etwas andere Meinung zu. Ich weiß nicht, erinnerst du dich? Zu dem, kannst du da noch mal kurz drauf eingehen? Was ist dein Standpunkt dazu?
Ich habe zu dem Spruch, ein Mann ist keine Altersvorsorge, eine ganz andere Meinung. Mhm. Ich glaube, das wird dieser Satz wird teilweise verwendet, ohne weiterhin darüber nachzudenken. Ja, auch da setze ich wieder eben an der gewöhnlichen Entwicklung von Familien. Ja, man kriegt Kinder, man hat nicht mehr das gleiche Geld zur Verfügung zum Sparen, zum Vorsorgen etc. pp. Was brauche ich aber, um mich letzten Endes auch um mich und um meine Altersvorsorge zu kümmern? Das ist Geld. Ja. Und wenn ich eben zurückstecke, dann habe ich das nicht mehr in der gleichen Form, sodass ich sage, wenn du eben beispielsweise die klassische Rollenverteilung lebst oder auch nur in Form der Zuverdiener-Ehe, dass man eben Teilzeit als Frau arbeiten geht, ich nehme jetzt einfach die Frau, weil es häufig eben so ist, dann sollte dir ganz klar sein, wenn du deinen Mann nicht als Altersvorsorge ansiehst, wenn du nicht sagst, du hör mal zu, wir müssen auch etwas für mich tun, wir müssen in eine private Altersvorsorge für mich investieren, das musst du machen, weil du deine Karriere vorantreiben kannst. Dann sage ich immer, dann hast du später gar keine, ja, und das ist natürlich noch viel, viel schlechter. Und deswegen glaube ich auch da, dass man da einfach einen weiteren Blick braucht, ja, wenn du quasi keine eigene Möglichkeit hast, deine Karriere voranzubringen, zu sparen, dann ist dein Mann auch eben doch deine Altersvorsorge, weil ohne ist wirklich ganz schön schlecht. Und ich glaube deswegen ein größeres Verständnis vielmehr wirklich für die normale Situation, weil was ich auch immer wieder merke, ja, auch wenn sich Paare bewusst für eine Familie entscheiden, da ist dann vielen oft klar, dass Kinder viel Aufmerksamkeit brauchen oder vielleicht auch in den ersten Jahren mehr Zeit. Und wenn ich dann bei zwei Kindern bin, bin ich ja vielleicht schon wirklich mal bei, ja, 3, 4 Jahren, die auf jeden Fall irgendwie beruflich mich rausbringen. Und da sind sich dann meistens alle darüber einig. Aber dass das auch einen Wert hat, der irgendwie kompensiert werden muss, das ist dann manchmal auch, manchmal schwierig zu verstehen oder zu vermitteln.
Was würdest du sagen für uns Frauen, was ist grundsätzlich wichtig, wenn wir über unsere finanzielle Absicherung sprechen? Wo können Frauen da noch mehr ins Bewusstsein kommen und verstehen, wie wichtig das ist, sich wirklich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, so in die, ich sag mal, auch in die Selbstwirksamkeit zu kommen auf allen Ebenen, also sowohl finanziell als aber eben auch zeitlich, wirklich zu sagen, ich stehe für mich ein. Was würdest du sagen, sind da so die wichtigsten Punkte als Frau, wie, wenn man jetzt gerade vielleicht dasteht und sich denkt, fuck, ich habe einfach die letzten 10 Jahre mich um nichts gekümmert. Ich habe das irgendwie alles laufen lassen und bin jetzt vielleicht auch verheiratet, habe Kinder und habe keinen Ehevertrag, habe einfach vertraut, habe einfach alles gemacht. Was würdest du sagen, ist da wichtig? Vielleicht können wir beides einmal durchspielen, beide Szenarien. Einmal vor der Ehe, noch nicht geheiratet, und nach der Ehe, kein Ehevertrag, nichts besprochen. Was ist in den beiden Szenarien vielleicht wichtig für die jeweilige Frau zu wissen, zu tun, anzustoßen?
Also ich denke jetzt, ich nehme jetzt mal den zweiten Fall zuerst. Ja, ich bin verheiratet, höre jetzt den Podcast und denke mir, scheiße, trifft genau auf mich zu, Mist. Und wenn ich jetzt mal hier mein Bankkonto angucke, sehe ich tatsächlich, dass ich da gar nicht so viel irgendwie getan hat, ja, sondern ich habe immer plus minus null. Das bekomme ich ja auch oft zu hören. Und ich glaube, dass da wirklich das Allerwichtigste ist, dass der Partner dafür auch Verständnis zeigt. Das habe ich beispielsweise auch, ja, dass ich dann auch da Mandanten habe, wo eben der Partner das einsieht, ja, dass dann da eben in den letzten 10 Jahren auch viel von der anderen Seite gelaufen ist, wo man dann schon auch über nachträgliche Absicherungen nachdenkt oder verhandelt, ja. Problematisch ist natürlich auch hier immer, wenn der andere eben nicht diese Sichtweise hat, dann ist auch meine Art zu handeln relativ klein oder relativ gering. Ja, ich kann da nicht mehr viel machen. Ich kann ja niemanden zwingen, mir irgendeinen Ausgleich rückwirkend zu zahlen. Das sage ich auch immer. Mhm. Rückwirkend Ansprüche geltend zu machen für die Vergangenheit ist rechtlich tatsächlich überhaupt gar nicht hier möglich. Ja, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt mal die letzten 10 Jahre Care-Arbeit bezahlt haben, schwierig. Da bin ich tatsächlich auf die Freiwilligkeit des anderen angewiesen. Aber auch für eine bestehende oder länger bestehende Partnerschaft, glaube ich, ist diese Augenhöhe in finanzieller Hinsicht super wichtig. Und dass man das Verständnis hat, du hör mal zu, selbst wenn wir das jetzt die letzten 10 Jahre nicht gemacht haben, ich möchte, dass wir uns als Team verstehen. Ich möchte gerne, dass du auch anerkennst, dass dein Fortschritt, dass ich da einen Teil zu beigetragen habe. Und wie sieht es für dich aus? Wie möchtest du irgendwie dafür sorgen, dass ich auch dafür fair bezahlt werde, muss man ja letzten Endes sagen. Ich glaube, mit solchen Fragen in ein Gespräch zu gehen. Und auch da am Ende, was bleibt mir, wenn ich das nicht mache? Ja, dann bleibt mir vielleicht die Erkenntnis, dass ich einen Partner habe, der das nicht so sieht. Muss man ja auch mal durchspielen, ne? Der nicht mich irgendwie absichern will. Der, wenn es jetzt letzten Endes um finanziellen Ausgleich geht, eine andere Meinung hat. Ich glaube, dass das wirklich etwas so Wichtiges ist, ja, und dass man da eigentlich auch gar nicht dran vorbeikommt. Das ist wie so ein rosa Elefant, der im Raum steht. Wenn ich da wirklich jemanden habe, der sagt, nö, ich gebe aber nichts ab, das ist jetzt halt so, ja, was willst du da machen? Wenn man mal ganz ehrlich ist, da stellst du natürlich die Beziehung in Frage, ja, meiner Meinung nach zu Recht. Weil wenn ich meinen Partner habe und den immer nach Geld fragen muss, ist das eben auch eine wirklich unschöne Abhängigkeit und auch eine Form von Machtausübung, ja, die generell schädlich ist. Ne? Das muss man sich einfach so bewusst machen. Und ja, am Ende sage ich immer, die Frage für sich selbst einzustehen, hat vielleicht dann auch hinterher die Konsequenz, wenn der andere nicht diese gleichen, wenn der andere mich da nicht anerkennt und ist vielleicht dann doch eine Trennung, ja, um es einfach mal so knallhart zu sagen. Genauso wie letzten Endes vor der Hochzeit. Wenn ich da auch jemanden habe, der sagt, ich möchte gerne, dass du zu Hause bleibst, damit ich meine Karriere vorantreiben kann. Ist doch klar, dass ich nicht unter der Woche da sein kann, weil du weißt doch selber, ich bin zweimal in der Woche irgendwie im Ausland unterwegs und ich würde das gar nicht schaffen. Aber du lebst in der Ehe doch ganz nett, ja, du lebst hier mietfrei und wir fahren doch auch immer schön in Urlaub. Das ist ja etwas, wovon ich mir im Falle einer Scheidung im wahrsten Sinne des Wortes nichts kaufen kann. So, und es geht ja gar nicht darum, dass man sagt, ich möchte mich irgendwie bereichern an dem anderen, ich mache nichts. Aber die Familienarbeit doch als sehr wertvoll anzuerkennen, ja, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Ich glaube, das ist einfach wirklich super wichtig, ja. Und wenn ich hier vor der Ehe keinen Konsens finde, da sage ich ja dann, Gott sei Dank, ist man noch nicht verheiratet und hat noch keine Kinder. Dann kann man sich ja nochmal überlegen, ob das der richtige Partner ist, ja. Meiner Meinung nach sage ich ganz ehrlich, in beiden Varianten, wer nicht das gleiche Verständnis davon hat, der wird es nach meiner Ansicht sehr schwer haben, eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Es sei denn, ja, jeder ist wirklich vollständig für sich selbst verantwortlich und macht aber auch bezüglich Familienarbeit und Hausarbeit wirklich 50-50. Dann ist das nochmal was anderes.
Ja, super spannend. Was würdest du sagen, in deiner Arbeit, weil du gerade auch darüber gesprochen hast, dieses Machtgefälle und dieses Ausnutzen dann, ne, vielleicht von der eigenen Macht dem anderen gegenüber. Was würdest du sagen in deiner Arbeit, wie häufig kommt es vor und ist sich die andere Partei darüber überhaupt bewusst? Weil ich glaube, oft gibt es ja auch so Abhängigkeiten in Beziehungen oder so Machtgefälle, die vielleicht, ne, die jeweiligen Partner, die sind schon so aufgewachsen, das ist das Muster, wo die drin sind, ne, suchen sich dann genau den passenden Partner wieder dazu. Man ist sich gar nicht darüber bewusst, was für ein Film vielleicht gerade läuft. Wie oft bekommst du das mit? Und du hast ja gerade schon gesagt, ne, wenn man da wirklich keine Annäherung findet, ist natürlich irgendwann eine Trennung wahrscheinlich die gesündeste Entscheidung, um sich halt auch aus so einem Machtgefälle zu lösen. Aber aus deiner Praxis heraus, das ist ja immer leichter gesagt als dann wirklich umgesetzt, ne? Gerade wenn man dann selber vielleicht noch seine Beziehungsmuster irgendwie hat, in dem man noch festhält. Was würdest du einer Frau empfehlen, die jetzt gerade zuhört und die sich denkt, fuck, that's me? Was sind vielleicht auch die ersten Schritte, die sie für sich selber machen kann, um da in ihre Kraft zu kommen oder noch mehr in ihre Selbstwirksamkeit zu kommen?
Also wenn ich jetzt im Alltag bin, dann habe ich natürlich meistens mit Frauen dann auch zu tun, die diese Entscheidung getroffen haben oder sich zumindest, ja, also wenn man sagt, es ist jetzt eben aus selbst die Entscheidung getroffen, sich zu trennen. Wenn ich jetzt jemanden habe, den ich vor mir sitzen habe, der offensichtlich genau ja, in diese Situation gerade gekommen ist. Ich glaube, dass es super viel Mut erfordert, ja, diese Erkenntnis und dass man da auch nicht ohne Unterstützung von außen rauskommt. Glaube ich wirklich. Weil genau wie du gesagt hast, es sind eingefahrene Strukturen. Das ist auch oft das Verständnis, dass man selbst sagt, oder selbst auch gar nicht anerkennen will, dass man eben in dieser Situation ist. Ich habe das ja auch ganz oft, dass ich dann Frauen sagen, ja, aber ich habe ja auch in der Zeit nicht gearbeitet, ich habe ja auch nichts gemacht, ja, dass da das eigene Bild auch wirklich vielleicht so ein bisschen verzerrt ist, dass man gar nicht anerkennt, was das eigentlich doch für eine großartige Leistung ist. Ja, das heißt, manche erkennen es selbst gar nicht, die es schon erkannt haben, ja, vielleicht aber dann auch gar nicht aus den Strukturen rauskommt. Da denke ich, wird es dann letzten Endes über die Zeit gehen. Dass man wirklich immer weiter, ich glaube, der erste Schritt ist immer der Gedanke im Kopf, ja, Es ist ja generell bei Frauen auch so, wenn die sich trennen, da ist ja schon vorher ganz viel im Kopf passiert. Ja.
Meistens ist man schon 2 Jahre getrennt im Kopf, genau. Und spricht es dann erst aus.
Ja. So, und das ist einfach, glaube ich, auch ein innerlicher Prozess, der auch in Ordnung ist. Ja. Und was ich ganz wichtig nur finde, was ich auch immer wieder in der Praxis merke, dass man da vielleicht wirklich nicht anfängt, den Prozess komplett von selbst zu gehen, sondern dass man da den Partner mitnimmt, ja, dass man eben doch guckt, kann man da nicht auch an den anderen appellieren, kann man nicht doch gemeinsame Lösungen finden. Ich glaube, da machen auch viele den Fehler, dass sie eben nicht sprechen, so wie wir gerade das eben festgestellt haben, die machen alles im Kopf mit sich alleine aus. Und wenn es einmal vorbei ist, ist vorbei. Wenn Frauen die Entscheidung getroffen haben, sie wollen sich trennen und es aussprechen, dann gibt es da nichts mehr zu kitten, gar nicht. Ja, das bedeutet auch jetzt hier in dem Prozess, ich fühle mich wirtschaftlich nicht gesehen, ich fühle mich nicht anerkannt, dass man das da wirklich sagt. Wenn du da aber nicht die Chance hast, den Partner mitzunehmen, ja, dann vertraue dich wirklich deinen Freunden an, such dir einen Psychologen, das sage ich auch ganz, ganz oft, der wirklich auch mit dir an deiner Sache arbeitet. Und ich glaube auch, was immer hilft, ist, heute stehe ich hier, aber wo sehe ich mich in einem Jahr? Was in einem Jahr passieren kann, das merke ich ja auch immer bei meinen Frauen, ja, auch wenn die beispielsweise verlassen werden, was die aber dann in einem Jahr schaffen, das ist gigantisch. Wenn du wirklich in dieser Situation bist und sagst, ich möchte da jetzt raus, ich möchte neues Leben anfangen, dann sieh wirklich, dass es ein Prozess ist und dass dein Erfolg in einem Jahr wirklich großartig sein wird, den du dann feiern kannst. Und ich glaube, da muss man wirklich auch einfach sagen, es dauert deine Zeit, aber ich nehme diesen Prozess an. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Was würdest du sagen, wie wichtig ist ein Ehevertrag? Und was ist wichtig im Ehevertrag zu beachten?
Meiner Meinung nach ist ein Ehevertrag super, super wichtig, ja. Und ich glaube eigentlich, dass es als Absicherung wirklich für jeden ein Muss ist. Machen wir uns nichts vor. Ich brauche dafür 2 Parteien, die den unterschreiben. Es gibt Situationen, da sage ich, bevor sie den unterschreiben, lieber keinen Ehevertrag unterschreiben, ja. So, das heißt, in meiner idealen Welt, ja, gibt es faire Eheverträge. Dadurch, dass ich aber immer Parteien habe, die unterschiedliche Vorstellungen haben, auch von Gerechtigkeit, ist das in der Praxis auch nicht so einfach, ja, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben, dass das gelebte Familienmodell das vertraglich auch für eine gewisse Zeit nach der Ehe fixiert ist, ja, weil jede dritte Ehe wird geschieden. Das heißt, es ist ein realistisches Szenario und wir können morgen aufwachen und leben plötzlich, ja, oder unterwachen in einem individuellen Albtraum auf, ja. Und dann eben wirtschaftliche Nöte noch zu haben, zusätzlich auch zu den emotionalen Belastungen, das ist wirklich hart, ja. Und da sage ich, da hilft natürlich auch in einem Stück weit Geld oder eine wirtschaftliche Absicherung, ja, zumindest temporär. Es geht ja gar nicht darum, dass man sagt, wenn irgendwie Kinder 16 Jahre alt sind, ja, dass die Frau dann nicht mehr arbeiten kann. Darum geht's ja gar nicht, sondern es geht eben darum, dass man so in den ersten 10 Lebensjahren, die man jetzt auf jeden Fall, wenn man heute heiratet, vor sich hat oder auch, ja, 12, dass man da einfach eine wahrscheinliche Absicherung statt oder vereinbart. Und da gehört zum Beispiel für mich immer zwingend mit hinzu, was passiert mit den Kindern, wer betreut die und welche finanzielle Folge hat das, ja? Also der Gesetzgeber beispielsweise sieht ja vor, dass man eben ab dem 3. Geburtstag des Kindes grundsätzlich wieder Vollzeit erwerbstätig sein kann. In der Realität ist das aber meistens nicht möglich. So, und da kann ich beispielsweise auch eine individuelle Regelung treffen, dass man eben sagt, in Abhängigkeit des Alters der Kinder, dass ich da eine andere Lösung treffe. Und solange wird der andere finanziell unterstützt. Oder was ist beispielsweise, wenn man in einer Immobilie lebt, ja? Wie wird das geregelt? Macht man da eine Vereinbarung, dass man, wenn man es sich leisten kann natürlich, ja, dass man dann da weiter erstmal bis zu einem bestimmten Lebensjahr der Kinder, dass der betreuende Elternteil da lebt? Das wäre etwas, ja. Das sind Sachen, wo ich sage, die sind unwahrscheinlich wichtig. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch in deinem Interesse sein, dass du gewisse Vermögenswerte, die du schon vor der Ehe hattest, auch schützen kannst. Ich meine, da machen wir auch, uns auch nichts vor, ja. Wenn ich ein Unternehmen habe, wenn ich jetzt irgendwie oder auch ich jetzt bei meiner Kanzlei, dass das irgendwie meine Lebensgrundlage ist, die ich absichern möchte, das ist ja auch ein berechtigtes Interesse. Ich sage immer, das Gesetz hat Ansprüche und wenn ich beispielsweise auch auf Ansprüche verzichte, dann hat das natürlich einen Wert. So, und das ist einfach eine Diskussionsgrundlage, dass man da sieht, auf der einen Seite, was habe ich, was sind meine gesetzlichen Ansprüche, wenn ich davon abweiche, was hat das für einen Preis, dass ich davon abweiche, dass man auch das sich ganz klar und bewusst macht, ja, dass es ja irgendeinen Sinn hat, aber auf der anderen Seite eben auch, wo kann ich vielleicht noch andere oder wo kann ich bestimmte gesetzliche Grundlagen vielleicht noch modifizieren und verbessern und auf meine Lebenssituation anpassen.
Danke fürs Teilen. Ich habe in meinem Podcast haben wir so eine Kategorie, dass aus der Community Fragen gestellt werden können. Und wir nehmen immer eine Frage raus. Es ist so ein bisschen eine Random-Frage tatsächlich, die aber so mehr oder weniger vielleicht in das Thema mit reinpasst. Und wir beide beantworten die zusammen. Okay, ich lese sie dir einmal vor. Also Felicia hat die Frage gestellt und sie schreibt: Liebe Laura, ich bin seit 7 Jahren Single und hätte gern eine Beziehung. In den letzten Jahren bin ich 3-mal an verheiratete Männer gelangt, die mir das aber nicht gesagt haben. Ich habe es dann erst beim ersten Mann selber herausgefunden und später durch geschicktes Nachfragen. Ich verliere langsam den Glauben an das Gute und bin so verletzt und enttäuscht, dass es Männer gibt, die einen anlügen, um sich kurzfristig gut zu fühlen. Ich weiß nicht, was ich tun soll und bin dir dankbar um jeden Tipp. Herzliche Grüße, Felicia. Hast du einen Impuls für Felicia zu dem Thema?
Erstmal war ich gerade schockiert, muss ich sagen. Ja, wenn man sowas liest, kann ich sie auch ein Stück weit verstehen, dass man da sagt, was ist denn da draußen los? Ja. Ich persönlich glaube daran, dass wir in unserem Leben definitiv einen Menschen finden, der zu uns passt. Und der Weg dahin, ja, der ist nicht immer einfach. Und wahrscheinlich wird sie das auf jeden Fall insofern geprägt haben, dass sie achtsam ist, auch mit sich, ja, dass sie genau hinguckt, wen sie letzten Endes kennenlernt und wen sie dann auch vielleicht final in ihr Leben lässt, ja. Also, dass man da wirklich sagt, okay, da zeigt das Schicksal, Moment mal, du musst wirklich auch aufpassen, ja, und schau mal bitte, was dir da, bedenk auch vielleicht deine eigenen, das auch das eigene Beuteschema, ja, das habe ich jetzt auch vielleicht aus meinem Alltag und auch was ich mitbekomme, New Love, Same Shit fällt mir da auch ein, ja, dass man eben sagt, oh Mist, okay, woran liegt es vielleicht auch, dass ich immer wieder diese Männer in mein Leben ziehe, ja, ja, schwierig, ich kann sie verstehen, dass sie da gerade ein bisschen mit sich auch vielleicht hadert, ja, sie soll einfach schauen, dass sie das im ersten Date ganz klar anspricht. Hör mal zu, ich bin hier 3-mal echt auf die Schnauze gefallen. Ich hatte hier Männer, die ich gedatet habe, die verheiratet waren und darauf habe ich gar keine Lust. Deswegen ist jetzt mal direkt meine erste Frage, ist das bei dir? Ich glaube, mit so einer Ehrlichkeit rechnen vielleicht die meisten auch gar nicht. Und ja, einfach die Hoffnung, dass sie es dann schneller aufklärt.
Mega. Ich liebe deine Direktheit. Finde ich so gut. Finde ich richtig gut. Also einfach direkt das auch ansprechen, ne? Keine Angst davor zu haben, weil lieber ist ja beim ersten Mal zu fragen, genauso wie die Kinderfrage, ne? Zu sagen, möchtest du eigentlich Kinder, möchtest du keine Kinder, wie viele Kinder, weil lieber du weißt es beim ersten Date und wenn die Antwort so weit weg ist von deiner eigenen, dann war es schön, miteinander einen Kaffee getrunken zu haben, aber dann ist es halt auch okay, ne? Weiterzuziehen. Und ich glaube, wenn ich so ein bisschen so rein spüre, ne, so was ist da drunter oder was ist oft dahinter, ist, glaube ich, so oft dahinter, gerade bei Frauen, dieses, oh, ich finde den Richtigen nicht, ne, oder ich begnüge mich jetzt oder ich gebe mich jetzt lieber damit ab, obwohl es nicht das ist, was ich will, aus Angst davor, gar niemanden zu finden. Und ich glaube, aus Angst, mit jemandem zusammen zu sein, ist immer das schlechteste Rezept für eine erfüllte Beziehung. Und ich glaube, ne, auch bei Felicia, was du auch gesagt hast, so oft haben wir unbewusste Muster am Laufen, warum wir bestimmte Menschen attraktiv finden, also anziehend finden, weil sie etwas in uns bestätigen, woran wir vielleicht über uns selber glauben, wie zum Beispiel, ich bin es nicht wert, dass mir die Wahrheit gesagt wird, weil das vielleicht eine Erfahrung ist, die wir gemacht haben, als wir Kinder waren oder die wir vielleicht bei unseren eigenen Eltern beobachtet haben. Und ich glaube, dass jede Erfahrung mit jedem Menschen, auch wenn sie unangenehm ist, am Ende immer ein Heilungspotenzial für uns hat. Und das heißt gar nicht, ne, daran schuld zu sein, überhaupt nicht, sondern es heißt einfach nur, wie du auch gesagt hast, dieses, okay, es ist jetzt dreimal passiert, there is a pattern, ja, da ist irgendein Muster, was offensichtlich läuft. Und ich gucke mir jetzt mein Beuteschema an. Ich gucke jetzt einfach, was ist es denn, selbst wenn ich irgendwo bewusst glaube, ich habe es nicht gewusst, dass die verheiratet sind. Du hast ja trotzdem die Fragen gestellt. Also irgendwo hattest du ja intuitiv eine Ahnung, ja. Und ich glaube, das ist dieses, was glaubst du eigentlich über Männer? Was glaubst du über dich? Was glaubst du, ob du es wert bist, dass dir die Wahrheit gesagt wird? Dass du es wert bist, dass sich jemand ganz für dich entscheidet, dass du nicht Nummer zwei bist. Das ist ja auch oft, ne, so ein Muster, was wir Frauen am Laufen haben. Und auch wenn es natürlich super, also ja, ist einfach eine unglaublich schlimme und traurige Erfahrung auf jeden Fall. Und gleichzeitig hat sie aber verpackt das Potenzial für Heilung und für den, ja, da auf die Entdeckungsreise zu gehen, glaube ich, für den eigenen Selbstwert. Und wie du sagst, ne, wirklich zu sagen, ich bin es wert, dass jemand einfach ganz ehrlich mit mir ist und das von Anfang an. Ja.
Ich fand das gerade total schön, was du gesagt hast. Ich glaube, so dieses auf die innere Stimme hören. Ja, auf das, was mir eigentlich, was irgendein Gefühl in mir sagt.
Ja.
Das erlebe ich auch immer wieder bei meinen Mandanten, dass das meiner Meinung nach das Allerwichtigste ist und das, was wir verlernt haben, was uns auch irgendwo abtrainiert wurde. Ja, aber auch wenn ich wirklich in ein Date gehe, ja, was ist eigentlich wirklich jetzt unabhängig von den Erwartungen, die vielleicht auch ich jetzt an diesen Abend habe, weil ich denke, okay, ich bin jetzt 32, alle meine Freunde haben Kinder, das muss jetzt unbedingt klappen, die äußeren Rahmenbedingungen passen doch eigentlich, ja, dass man da wirklich viel mehr bei sich bleibt und sagt, okay, was hat denn jetzt eigentlich meine erste Intuition gesagt? Das ist irgendwie das, wo ich auch sage, das wäre so mein Tipp, den man auch jedem mitgeben kann, ja, egal jetzt ob in der Ehe, wenn da irgendein Gefühl ist, dann ist da auch was Wahres dran, ja?
Ja. Es gibt die eine Frage, die ich immer auch im Podcast stelle. Stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz, ganz langes, super erfülltes Leben. Du hilfst noch so vielen Frauen. Du bist mega happy. Alles ist fantastisch. Du schreibst noch mehr Bücher. Und irgendwann in vielen, 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 vielen Jahren, irgendwann kommt der letzte Tag deines Lebens. Ich wäre da. Und ich würde dir ein weißes Blatt Papier geben. Und ich würde zu dir sagen, pass auf. Alles, was du jemals gesagt, gemacht, aufgenommen hast, es ist alles gelöscht. Du hast hier dieses weiße Blatt Papier. Und du hast die Möglichkeit, da drei Dinge draufzuschreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen sie beherzigen. Dinge, die du in deinem Leben gelernt hast. Was würdest du aufschreiben?
Irgendwie berührt mich das gerade total. ja, tatsächlich als erstes, vertraue deiner inneren Stimme. Mhm. Das ist etwas, wo ich absolut von überzeugt bin, was ich auch jetzt sagen kann, dass da steckt so viel Wahrheit drin. Denke immer daran, wer an deiner Seite war, auch als du keinen Erfolg hattest. Hm. Und drittens, zwinge dich für die Dinge, dir Zeit zu nehmen, die wirklich wichtig sind.
Hm. So schön. Danke fürs Teilen. Wenn jetzt jemand gerade zuhört und denkt, oh mein Gott, ich brauche Saskia, ich brauche ihre Hilfe, ich brauche ihre Unterstützung. Was würdest du sagen, wie kommt man am besten mit dir in Kontakt? Gibt es was, wie zum Beispiel dein Buch, wo du sagst, ne, lies erstmal das Buch? Oder was würdest du sagen, um mit deiner Arbeit dich da noch mehr von inspirieren zu lassen? Wie kommt man am besten mit dir in Verbindung?
Also ich glaube tatsächlich, dass ich so in meinem Buch mein ganzes Wissen, was ich erstmal an jeden irgendwie bringen möchte, ja, wenn ich mir vorstellen könnte, okay, ich treffe jetzt einen Menschen und ich mache einmal den Kopf auf und dann einmal dieses Wissen da rein, das ist tatsächlich etwas, was ich mit diesem Buch als Ziel verfolge. Also, dass ich wirklich davon überzeugt bin, das ist Wissen, was jeder lesen muss, ja, oder jeder haben muss tatsächlich. Das sollte eigentlich Grundwissen sein, sodass ich da sage, das ist wirklich super wichtig. Mit mir ins Arbeiten zu kommen, muss ich tatsächlich gerade hier an dieser Stelle sagen, ist echt schwierig, weil ich einfach auch nur einen Tag habe, der 24 Stunden hat, wo ich alles drin mache. Also ich nehme tatsächlich gerade gar keine Mandanten auf. Da bin ich auch froh, wenn, das sage ich auch so direkt, weil es einfach ja nicht möglich ist, meine Kapazitäten. Ich bin alleine nach wie vor noch. Und deswegen ist das schwierig. Man kann aber jeden Tag, sage ich immer, auch das Wissen, was ich teile, bei Instagram konsumieren, ja, wo ich sage, da teile ich wirklich auch aus meinem Arbeitsalltag super viel, wo einfach viele Learnings da sind. Und deswegen, das ist eigentlich sowas. Ich gucke, dass ich quasi Wissen für die Allgemeinheit zugänglich mache, aber ja, im Moment bin ich in der Kanzlei komplett ausgelastet.
Na, herzlichen Glückwunsch. Ist doch schön. Ich freue mich für dich. Und dein Buch ist ja jetzt draußen. Ich werde alles in den Shownotes verlinken. Für jeden, ne, der gerne da mehr noch irgendwie drüber oder für jede, die mehr darüber lernen möchte, weil ich glaube, es ist einfach so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und also deswegen lest das Buch, setzt euren hübschen Popo hin und do the work und setzt euch mit den Finanzen auseinander und sichert euch irgendwie ab, weil ja ansonsten ist es dann einfach am Ende anstrengend und ärgerlich und nicht nötig, ne, wenn man vorher einfach einmal sich wirklich die Zeit investiert hat. Saskia, danke von Herzen wirklich für deine Zeit, für dein Sein. Ich feiere dich so sehr. Ich finde es so erfrischend und toll und bin immer so berührt von Frauen, die einfach ihre Klarheit finden und in ihrer Wahrhaftigkeit stehen und einfach das machen, wofür sie irgendwie einstehen wollen. Und ich finde, es ist einfach so schön und empowernd auch, ne, dir zuzuhören, dich zu sehen, da in deiner Klarheit, weil ich glaube, oft sind wir Frauen so ein bisschen so, oh, ich weiß nicht genau, und ne, man, es ist so viel, was einfach über die letzten Tausenden von Jahren in uns reingeschüttet wurde, was uns einfach verunsichert, ohne Frage. Deswegen ist es umso schöner, wenn es dann Frauen wie dich gibt, wo ich wirklich denke, geil, ja, let's do it, let's sit down und lass uns irgendwie wirklich gucken, dass wir kompensiert werden für das, was wir tun und dass es einfach fair ist. Ja.
Sehr schön.
Danke dir.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, Laura. Es war ganz, ganz toll. Du hast so eine
Danke.
Wunderbare Art. Das ist wirklich auch in live jetzt hier, also nicht in ganz live, aber in fast live, ganz toll mitzubekommen. Wirklich ganz, ganz toll.
Dankeschön. Ebenso, das kann ich von Herzen zurückgeben. Und ich freue mich, wenn wir irgendwann nochmal hier vielleicht miteinander zusammenfinden und nochmal tiefer vielleicht in das ein oder andere Thema reingehen können, weil ich kann mir vorstellen, dass da aus der Community jetzt gerade die Köpfe rauchen und da ganz viel kommt. Also vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Willkommen zurück aus diesem Interview. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Teile die Folge so gerne mit deinen Lieblingsmenschen, weil ich glaube, das ist einfach so wichtig, worüber Saskia spricht in dem Gespräch. Folge so gerne meinem Podcast. abonniere so gerne, wenn du auf YouTube bist, abonniere super gerne meinen Kanal auf Spotify, egal wo, folg mir einfach super gerne, dann bekommst du auch immer Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Das heißt, du verpasst da nichts. Und ich freue mich auch, wenn wir uns natürlich sehen auf Instagram. Und mein Beziehungskurs Heart Wide Open ist jetzt geöffnet. Das heißt, da kannst du dich natürlich auch super gerne anmelden. Und ja, ich schicke dir jetzt eine große Umarmung. Es ist schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, Baby. Deine Laura.